Ja, mit diesem außergewöhnlich musikalischen Vorspiel darf ich Sie ganz herzlich begrüßen heute zum Gottesdienst hier und freue mich, dass Sie heute Morgen hierher gekommen sind. Ich möchte mich Ihnen kurz vorstellen, dass Sie auch wissen, wer heute den Gottesdienst halten wird. Mein Name ist Günter Bauer. Ich komme aus Pfalz-Grafenweiler, sind seit vielen Jahren jetzt schon hier im Schwarzwald. Beruflich bin ich auf dem Landratsamt beschäftigt, dort zuständig für die Beratung im Pflegestützpunkt und war so in der ersten beruflichen Hälfte meines Lebens in der evangelischen Jugendarbeit tätig, dort als Jugendreferent und CVM-Sekretär in Göppingen und Esslingen und jetzt eben seit vielen Jahren hier im Schwarzwald. Und ich freue mich als Prädikant immer wieder in die verschiedenen Gemeinden zu kommen und freue mich jetzt heute Morgen mit Ihnen den Gottesdienst zu feiern. Ich darf Sie mit dem Wochenspruch grüßen, ein Vers aus dem Johannesevangelium. Im 12. Kapitel heißt es im Vers 24, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, dann bringt es viel Frucht. Nun darf ich Sie einladen, dass wir miteinander das erste Lied singen vom Lied 398 im Gesangbuch. In dir ist Freude, in allem Leide, diese beiden abgedruckten Strophen. Darf Sie bitten, sich zu erheben. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Miteinander wollen wir im Wechsel den Psalm 762 beten. Ich beginne mit dem ersten Abschnitt und darf Sie dann bitten, mit dem zweiten nachher fortzufahren. Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht.
Wer
ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Wir beten. Herr Jesus Christus, du Halt unseres Lebens, nun kommen wir zu dir und du siehst uns, was uns bewegt, was uns umtreibt, was uns Sorge macht. Jesus Christus, du Halt unseres Lebens, wir kommen zu dir. Hab Dank auch für alle Freude, die du uns schenkst, so viel Gutes, das uns widerfährt. Hab Dank, dass du dich hineinbegibst in unsere Welt. Du kennst die Stürme, du kennst die Leere, du kennst die Fragen und du kennst auch die Fülle unseres Lebens. Ja, sogar unser Sterben kennst du. Und so bitten wir dich, reich uns deine Hand, halte uns neu, gib uns dein Wort, und gib uns deinen Geist, dass wir neu Vertrauen finden, dass wir neuen Lebensmut bekommen. Dich wollen wir loben mit unserem Leben. Wir beten weiter in der Stille. Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Amen. Ich bitte Sie, sich wieder zu setzen, und wir hören nun die Schriftlesung.
Wir hören auf einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 14, die Verse 22 bis 31. Es ist überschrieben, der sinkende Petrus auf dem See. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein, und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Wir wollen gemeinsam singen das Lied 940 aus dem kleinen roten Büchlein, die Verse 1 bis 3. Und während wir singen, werden die Kinder der Kinderkirche rübergehen ins Gemeindehaus mit ihren Helfern. Und wir wünschen euch auch einen gesegneten Gottesdienst.
Liebe Gemeinde, was macht das Leben aus? Was ist es, das mein, das ihr Leben lebenswert macht? Und an was möchte ich mich vielleicht am Lebensende erinnern, um sagen zu können, ja, mein Leben war erfüllt. Was muss geschehen, damit ich quasi das volle Leben genießen kann? Im ersten Moment ist es vielleicht einfach, an dieser Stelle so quasi einen Blick auf die böse Welt zu werfen, die ja ihren Lebenssinn oftmals im Feiern, im Geldverdienen, im Karriere machen oder dem egoistischen Genuss findet. Doch ich denke, dass die meisten Menschen andere Dinge nennen würden, wenn sie gefragt werden, was das Leben sinnvoll macht. Viele würden vielleicht sagen, eine glückliche, intakte Familie, ja, das ist etwas, das man als erfülltes, als volles Leben bezeichnen kann. Und wie viele Menschen, wie viele Kinder wünschen sich ja genau das, weil es ihnen verwehrt bleibt. Eine stabile Familie mit liebevollem Umgang, die einem Halt und Kraft gibt, durch das Leben zu kommen. Ein anderes Lebensziel, ein Lebenssinn vieler Menschen ist die Gesundheit. Denn was bringt mir Geld, Freunde und Reichtum, wenn ich Anfang 70 nicht mehr gut gehen kann oder mit Mitte 80 meine Kinder nicht mehr erkenne? Warum achten so viele Menschen auf ihre Ernährung, leben gesund, gehen ins Fitnessstudio, geben viel Geld und Zeit für Pflegeprodukte aus, damit es ihnen gut geht? Ja, weil sie vielleicht erkannt haben, ein Leben ist dann lebenswert, wenn man gesund ist, wenn einem nichts wehtut und wenn man dadurch auch leistungsfähig ist. Und dann gibt es noch Menschen, die sagen, ja, Leben ist dann gut und erfüllt, wenn ich eine erfüllte und sinnvolle Arbeit tun kann. Arbeit, die mir Spaß macht, in der ich aufgehe, in der ich mich verwirklichen kann, aber die mich vielleicht auch herausfordert, bei der ich meinen Lebensunterhalt auf eine gute Art und Weise verdienen kann. Das ist erfülltes Leben. Vielleicht fällt dem einen oder anderen auf, ja, auch ich könnte das so sagen. Auch ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ich mein Leben lang in einer heilen und guten Familie leben darf, in der Achtung, liebevoller Umgang und Respekt und Interesse aneinander besteht. Auch Gesundheit ist mir persönlich ein sehr wichtiges Gut und auch ich investiere Zeit und Geld da hinein. Denn schließlich möchte ich meine Familie und mein Leben möglichst lang aktiv genießen können. Und mit der Arbeit ist es so ähnlich. Ich kann sagen, natürlich, ich liebe meinen Beruf. Ich bin dankbar, dass ich meine Familie damit ernähren kann und gehe auch ein Stück weit in ihr auf. Ja, sie erfüllt mich. Doch nun habe ich mich gefragt, bin ich deswegen ungeistlich? Ich denke nicht, denn diese drei Beispiele, die ich hier gewählt habe, die entsprechen ja durchaus auch christlichen Werten. Gott ist die Familie wichtig und nicht umsonst nennt er sich Abba, guter Vater. Und unser Geschenk, auch das wissen wir aus der Bibel, ist ein Geschenk Gottes, ein Tempel des Heiligen Geistes. Und es liegt in unserer Verantwortung, mit ihm sorgsam umzugehen. Und letztlich hat Gott den Menschen geschaffen, um zu arbeiten. Auch wenn das Verhältnis von Arbeit und Ertrag sich im Lauf der Zeit verschoben hat und manch berechtigte Kritik daran legitim ist, doch letztlich gehört Arbeit auch zu unserem Leben. Erfülltes Leben, das ist das Thema der heutigen Predigt. Und was ist das, habe ich mich gefragt, Leben, das erfüllt und gefüllt ist? Was macht das Leben, was macht unser Leben aus? Ich bin dann im Nachdenken darüber gleich gestolpert, weil ich dachte, ja, das Leben, das ist vielfältiger als nur ein frommer Spruch, der da heißt, wenn du Jesus kennst, dann hast du das volle Leben. Alles, was ich bisher angeführt habe, das stimmt irgendwie, aber doch ist es irgendwie noch nicht alles. Was da vielleicht noch dazu kommt, das beschreibt unser heutiger Predigttext. Dazu muss man wissen, er ist geschrieben oder steht im Kontext der Situation, dass der Apostel Paulus, als er auf seinen Reisen unterwegs war, durch die Römer gefangen genommen wurde, weil er missionierte, was der damaligen Weltmacht missfiel, und sie ihn vermutlich nach Rom gebracht haben und ihn da festsetzten. Und Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Philippi folgende Verse, im Philipper 1, die Verse 12 bis 21. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden, doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit. Entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keinerlei Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird. Was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Soweit die Verse des Paulus an die Gemeinde in Philippi. Ja, was sagt nun Paulus zum Thema erfülltes Leben? Einen Punkt würde ich so umschreiben, alles zur Ehre Gottes. Liest man so die ersten drei Zeilen des Textes, dann kann man sich vielleicht über Paulus wundern. Da sitzt er im Gefängnis, wahrscheinlich eben in Rom, und alle anderen würden jammern und die Philipper bitten, für ihn zu beten. Doch Paulus schreibt, dass er froh und glücklich ist. Gut, jetzt kann man sich die Haft des Paulus vielleicht so vorstellen, dass es nicht die finsterste Kerkerhaft gewesen sein muss, sondern er war oder stand vermutlich unter Hausarrest, durfte seine Wohnung nicht verlassen, aber er war in der Lage, Besuch zu empfangen. Doch trotzdem stellte diese Haft einen schweren Rückschlag für seinen Dienst dar, denn er konnte keine Reden an öffentlichen Orten halten, er durfte die Synagoge nicht besuchen. Kurzum, seine ganze Strategie, mit der er sonst arbeitete, ging hier nicht auf. Und trotzdem ist Paulus, so würden wir es heute sagen, richtig gut drauf. Denn er hat entdeckt, was Gott aus dieser eigentlich verkorksten Situation gemacht hat. Paulus wurde ja von einer Garde kaiserlicher Soldaten bewacht. Und die haben ja mitbekommen, dass Paulus inhaftiert war, weil er missioniert hatte. Wie genau sie das erfahren haben oder durch wen, das wissen wir nicht, aber sie haben das Evangelium gehört. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Mitglieder der kaiserlichen Garde nicht oft zu der von Paulus erreichten Gruppe von Menschen gezählt hat. Denn diese Soldaten, diese Männer, die waren handverlesen und dem Kaiser absolut treu ergeben. Und das bedeutete, sie mussten den Kaiser auch als ihren Gott anbeten. Und diese Menschen erreicht nun Paulus durch seine Haft und Gefangenschaft. Ohne diese Situation hätten diese Männer vielleicht nie von Jesus gehört. Und jetzt werden sie vermutlich diese Botschaft weitertragen. In ihr Umfeld, in ihre Lebenssituation, bei den Menschen, mit denen sie zu tun hatten. Und nicht nur das, auch die Mitstreiter des Paulus, die scheinen durch diese Gefangenschaft quasi neu motiviert zu sein für ihre Arbeit. Paulus schreibt, eben weil ich inhaftiert bin, da sagen sie das Evangelium umso mutiger weiter. Warum das so ist, das wissen wir nicht. Wir erfahren nur, dass es wohl so gewesen sein muss. Wie sieht das nun bei uns aus? Wie gehen wir mit den Widrigkeiten des Lebens um? Aber auch, wie gehen wir mit den schönen Seiten, den guten Erlebnissen um? Ich denke, dass die Beurteilung unserer derzeitigen Lebenssituation stark dazu beiträgt, ob wir sagen können, dass unser Leben reich und erfüllt ist. Wie gehen wir mit den schwierigen Situationen unseres Lebens um? Natürlich müssen wir nicht immer Halleluja schreien, wenn uns etwas misslingt oder wenn es uns schlecht geht. Und nicht jeder Schicksalsschlag entpuppt sich als Segen oder Prüfung des Herrn. Aus den Psalmen wissen wir allzu oft, dass Menschen ihre Not und ihr Leid zu Gott herausschreien. Und natürlich stimmt es, dass Gott aus jeder Situation etwas Gutes erwachsen lassen kann, aber in der konkreten Situation, da klingt es doch manchmal nach einem schwachen Trost. Doch auch dann, wenn ich mein Leid ernst nehme, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich mit dieser Situation umgehe. Ich kann resignieren, deprimiert sein, mich aufgeben oder in Depressionen verfallen. Ich kann Gott anklagen und in Selbstmitleid zerfließen. Oder aber ich kann, nachdem ich Gott bewusst immer wieder mein Leid klage, trotzdem den Kopf heben und schauen, was Gott in dieser Situation mit mir vorhat, welchen Weg er mit mir gehen will. Doch auch die guten Seiten unseres Lebens, die sind es wert, Gott darüber zu ehren, ihm Dank zu sagen. Wie oft und wie schnell vergessen wir all die guten Dinge, die uns so scheinbar alltäglich doch auch widerfahren. Wenn alles gut läuft, dann vergisst man ja auch sehr schnell, Gott dafür Danke zu sagen. Paulus würde hier ohne zu zögern sagen, dass zu einem erfüllten Leben gehört, in jeder Situation des Lebens, egal ob gut oder schlecht, ob Freude oder Leid, Gott zu ehren, zu schauen, wie diese Lebenssituation zur Ausbreitung der guten Nachricht genutzt werden kann oder wie ich in meiner derzeitigen Situation Gott die Ehre geben kann. Vielleicht werden wir dann einen neuen Blickwinkel bekommen und unser Leben wird wertvoller werden. Erfülltes Leben bedeutet zweitens Sterben mit Christus. Damit wirft Paulus in unserem Predigtext einen Gedanken auf, der im ersten Moment etwas befremdlich erscheint. Wenn ich mir Gedanken darüber mache, was erfülltes Leben ist, dann soll ich auch das Sterben mit einschließen. Das volle Leben, ja, es beinhaltet auch das Sterben mit Christus. Über den Tod, da reden wir nicht gerne. Es ist eins unserer letzten Tabus in der Gesellschaft. Und selbst Christen fällt es manchmal nicht leicht, sich mit diesem Thema zu befassen. Und wenn jemand unbefangen über das Thema redet, dann merken wir manchmal, wie unwohl uns dabei wird. Aber es ist nun einmal so, der Tod gehört zum Leben dazu und damit auch zu einem vollen, einem erfüllten Leben. Paulus schreibt am Schluss unseres Predigttextes, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Ich muss zugeben, da wird einem schon etwas mulmig dabei. Denn dass wir Angst vor dem Tod und dem Sterben haben, ja, das gehört irgendwie zum Menschsein einfach dazu. Auch wenn ich weiß, was mich erwartet, dass mir nämlich Jesus versprochen hat, mit ihm im Paradies zu sein. An dieser Stelle musste ich an die Lebensgeschichte Dietrich Bonhoeffers denken und an seine Gelassenheit bis zu seinem Tod. Zu seinen Mithäftlingen soll er gesagt haben, das ist das Ende, doch für mich der Beginn des Lebens. Und der damalige Lagerarzt, der sagte später über Bonhoeffer, den er zuvor nicht kannte, noch nie sah ich einen Mann so gottergeben sterben. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Dieses Lied, das wir ja auch nachher singen wollen, mit dem Text von Dietrich Bonhoeffer, er beschreibt eindrücklich die Gelassenheit und Zuversicht, mit Gott durch das Leben und in das Sterben zu gehen. Und für Paulus war klar, zu einem vollen Leben, da gehört das Sterben in Christus mit dazu. Und er weiß auch warum, denn er weiß, dass am Ende die Rettung kommt und steht. Seine Rettung aus der Not, der Sünde, seine Rettung aus den körperlichen Leiden, seine Rettung aus der ganzen Unvollkommenheit. Und nicht nur für ihn, sondern auch für uns alle. Und so denke ich, dass es in diesem Sinne gar nicht schadet, sich immer wieder mal zu vergegenwärtigen, was denn da am Ende meines Lebens auch auf mich zukommt. Am Ende unserer Tage, da werden wir bei Jesus sein, für ewig, auch wenn ich glaube, dass wir uns diese Nähe Gottes noch nicht einmal im Ansatz so richtig vorstellen können. Und dann in dieser Nähe Gottes wird dann alles weg sein. Alle Sorgen, alle Nöte, das, was uns bedrückt, wird von uns genommen werden. Und auch all die Fragen, auf die wir zu Lebzeiten keine Antwort haben oder die wir nicht verstanden haben, werden dann keine Rolle mehr spielen. weil ich bei Jesus bin. Am Ende unserer Tage, da wird es keine Schmerzen und keine Tränen mehr geben. Und Krankheiten werde ich nicht mehr kennen. Jetzt und heute, zugegeben, mag das für uns unvorstellbar klingen. Doch es ist uns versprochen und zugesagt. Und Paulus sieht diesen Übergang als sehnlichste Erwartung an, wie es im Vers 20 heißt. Doch wenn Paulus von seiner sehnlichsten Erwartung redet, dann müssen wir Acht geben, dass wir es nicht mit einer Todessehnsucht verwechseln, sondern es geht darum, dass Jesus über allem steht. Und der dritte Gedanke dazu, erfülltes Leben, bedeutet deshalb Leben mit Christus. Das ist ja eigentlich doppelt gemoppelt, diese Aussage. Denn zum Leben eines Christen, da gehört Christus eigentlich automatisch dazu. Sonst wären wir nicht Christen. Ein Leben als Christ ohne Jesus, das geht nicht. An dieser Stelle muss ich mich fragen, was der tiefste Sinn eines Lebens ist, wenn man an Jesus glaubt. Ich denke, das hat zwei Dimensionen. Die eine habe ich schon angesprochen, denn das Ziel eines Christen ist es, einmal bei Jesus sein zu dürfen. Darauf läuft alles hinaus. Die zweite Dimension darin, ich denke, unser Glaube ist immer ein Unterwegssein. Christsein bedeutet immer, in Bewegung zu sein. Aber es kommt darauf an, in welche Richtung ich mich bewege. Die einzig mögliche Richtung, in die wir uns als Christen bewegen, heißt Jesus hinterhergehen. Darum glaube ich, dass man sagen kann, der tiefe Sinn eines Lebens als Christ ist es, Jesus nachzufolgen und dabei zu versuchen, ihm zu dienen. Christus zu dienen, ja gut, das muss und das kann ich nicht nur als Missionar in fremden Ländern, sondern das kann ich sehr wohl an dem Platz, an dem ich gestellt bin, in meinem Alltag. Wie das aussehen kann, mag sehr unterschiedlich sein. Manche sind die geborenen Redner, andere dienen anderen Menschen diakonisch. Sie sind für sie da, sorgen für sie, nehmen sich für sie Zeit. Und wieder andere dienen Jesus, vielleicht mit ganz kleinen praktischen Dingen, wie zum Beispiel dem Herrichten eines Raumes, dem Dekorieren oder auch dem Aufräumen nach einer Veranstaltung. Paulus gibt hier in unserem Text zwei grundsätzliche Richtungen an, wie wir Gott auf Erden dienen können. Er sagt, andererseits kann ich, solange ich noch hier auf Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Andere Menschen zum Leben ermutigen, andere Menschen mit der guten Nachricht von Jesus bekannt machen, wie Paulus hier mit der kaiserlichen Garde, das kann auch Dienst sein. Zu einem vollen Leben scheint es zu gehören, Menschen für die Sache Gottes zu gewinnen. Was dann daraus wird, das ist letztlich Gottes Sache. Und den zweiten Aspekt finden wir nur ein paar Verse im Anschluss unseres Predigttextes. Dort heißt es, denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Die zu Christus gefunden haben, die brauchen Gemeinschaft. Die brauchen den Rat und die Hilfestellung, egal wie lange wir schon Christ sind. Ich finde es immer wieder schön, Menschen zu begegnen und zu sehen, wie sie sich auf ihrem Weg mit Jesus entwickeln und welche Wege sie gehen. Allein dadurch, dass wir miteinander leben, Anteil aneinander nehmen, unterstützen wir den anderen. Und auch ich selbst profitiere ja immer wieder davon, wenn ich Anregungen und Impulse bekomme von anderen, die mich berühren und vielleicht auch mir helfen können. Und darum möchte ich Ihnen Mut machen, sich bewusst zu sein, dass auch Ihr Leben mit dazu beiträgt, dass andere Menschen gefördert werden. Ohne großen Aufwand, einfach nur, indem Sie und ich unseren Glauben leben. Christus auf diese Weise zu dienen, mit ihm so zu leben, auch das gehört zu einem vollen Leben dazu. Sie merken, diese Frage nach dem erfüllten, nach dem vollen Leben, die lässt sich nicht mit einem pauschalen Jesus zu kennen beantworten. Vieles ist individuell und es gibt viele Bausteine, die wir brauchen, damit wir uns ein erfülltes Leben zusammenstellen. Gerne auch Familie, die Arbeit, Gesundheit und Freunde. Aber das alleine reicht eben nicht. Dieses einfache und zugleich herausfordernde Jesus kennen, auch das gehört eben mit dazu. Mit Jesus zu leben, das Leben, mein Leben zur Ehre Gottes einzusetzen und mit großem Vertrauen durch meinen Alltag bis zum Lebensende und dann auch in mein Sterben hineinzugehen. Auch das können ganz wichtige Bausteine sein, um zu sagen, mein Leben war voll erfüllt. Aber diese Aussage, die sollten wir ja nicht nur am Lebensende treffen, sondern uns auch immer wieder zwischendrin daran erinnern. Auch heute, auch schon jetzt, dürfen wir uns die Frage stellen, ist mein Leben erfüllt? Habe ich das Leben in vollem Umfang? Ich hoffe, Sie und wir alle sind auf dem richtigen Weg und können mit einem fröhlichen Ja darauf antworten. Amen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, von dem werden Ströme des lebendigen Wassers ausfließen. Amen. Wir hören jetzt noch mal ein musikalisches Zwischenspiel.
Thank you.
Wir wollen beten und ich bitte Sie, sich zu erheben. Ja, von guten Mächten sind wir geborgen. Dir, Gott, danken wir durch Jesus Christus, weil du uns umgibst. Du schützt uns, du hältst uns, du machst uns frei von Streit, von Angst und Sorge. Darum bitten wir dich jetzt neu, stärke unser Vertrauen auf dich, stärke unseren Glauben. Und wenn nun eine neue Woche wieder vor uns liegt, da weißt du, was ansteht. Du weißt, was uns das Leben schwer macht. Drum hilf uns und mach uns frei. Und wir bitten dich auch für unsere Gemeinden. Du weißt, was ihnen fehlt. Stärke unseren Glauben, schenk uns Gelassenheit, wo wir denken, es bricht etwas zusammen. Nimm den Kleinglauben von uns, wo wir von Gewohntem Abschied nehmen müssen. Du bist doch der Herr deiner Kirche. Du bist der Herr unserer Gemeinden. Und über alle Zeiten hinweg hast du deine Kirche geführt. Darauf lass uns neu vertrauen. Und wo du uns brauchen kannst, da stell uns hin und stärke unsere Füße und Hände. Gib uns Weisheit und öffne unseren Mund. Dir, Gott, und deinen guten Mächten befehlen wir unsere Kranken an und unsere alten Menschen, unsere Kinder und alle in unserer Gemeinde und unsere Nächsten und auch die, die uns manchmal das Leben schwer machen. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und all unsere persönlichen Anliegen schließen wir ein in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie noch mal Platz und wir singen zum Schluss vom Lied 98, Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, die Verse 1 bis 3. Thank you. Vor dem Segen möchte ich Ihnen noch ein paar Informationen zum Schluss mitgeben. Das zunächst einmal Dank für das Opfer vom vergangenen Sonntag. Es betrug 265 Euro und ist für die Iflinger Jugendkooperation IFJUKO bestimmt. Das heutige Opfer ist laut Erlass des Oberkirchenrats für die Arbeit der evangelischen Studienhilfe bestimmt. An Veranstaltungen in der kommenden Woche sei hingewiesen, am Dienstagabend ist um 20 Uhr ein Konfirmandenelternabend im Gemeindehaus. Am Donnerstag probt der Beerdigungschor ebenfalls im Gemeindehaus um 19.30 Uhr. Und um 20 Uhr findet in Unteriflingen der Religionsunterricht für Erwachsene statt. Am Freitagabend ist Bibelstunde mit Stefan Götz, Beginn um 19.30 Uhr. Zu den Terminen laden wir herzlich ein, wie auch zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, der um 9 Uhr mit Prädikant Dr. Karl Wurster aus Freudenstadt sein wird. Bevor Sie nachher rausgehen, am Ausgang liegen Einladungszettel für das nächste Frauenfrühstück aus. Dieses findet statt am Mittwoch, 21. März im Gemeindehaus. Bitte nehmen Sie die Zettel mit. Nach einem reichhaltigen Frühstück spricht die Referentin Holle Schenks zum Thema vom Abenteuer innerlich gesund zu werden. Nach dem Segen darf ich Sie bitten, nochmal Platz zu nehmen fürs Orgelnachspiel. Und dann wünsche ich Ihnen schon jetzt einen schönen Sonntag und eine gesegnete gute Woche. Und ich darf Sie bitten, sich zum Segen jetzt zu erheben. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.